Dann fangen wir wieder mit deinem Vater unser an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Also heute geht es um eine ganz große, grüß Gott, um eine ganz große Heilige des 16. Jahrhunderts. Und genau noch zwei Plätze frei, die Vorsehung kann das genauso sein. Es ist spannend, dass das 16. Jahrhundert unglaublich große Heilige hervorgebracht hat. Unsere Auswahl ist ja nur so exemplarisch, so durch die Jahrhunderte. Und aus dieser Zeit eben die heilige Theresia von Avila. In Wirklichkeit war es eine Zeit, wo es der Kirche eigentlich gar nicht so gut gegangen ist. Das Problem war, dass man immer mehr verweltlicht ist. Eigentlich sozusagen auch der Protestantismus, auch die katholische Kirche geschwächt hat und so weiter, also eigentlich keine Hochzeit für die Kirche, aber gerade da gibt es dann große Persönlichkeiten, die in den Glauben wieder neu zu leben beginnen. Und eine davon ist eben die heilige Teresa von Avila. Sie wurde geboren als Teresa Sanchez de Campeda y Ahumada, ich habe es jetzt sicher falsch ausgesprochen, und wird auch die große heilige Teresa genannt, im Gegensatz zur sogenannten kleinen heiligen Theresia, der Therese von Lisieux, die allerdings selbst auch eine große Heilige ist, aber eben auch ein anderes Auftreten gehabt hat, die Teresa von Avila als Gründerin dann. Ihr eigentlicher Name ist Teresa von Jesus. Wenn man in den Karmel eintritt, bekommt man einen Ordensnamen, wobei Teresa auch die Taufname war, und so etwas wie ein Adelsprädikat, ja, das sozusagen zum Namen dazugefügt wird. Ja. Sie heißt eben Teresa von Jesus. Die Therese von Lisieux hat die heilige Therese vom Kinde Jesu und vom heiligen Antlitz geheißen und so. Also jede Karmelitin hat noch so einen Zusatz zu ihrem Namen. Geboren wurde sie am 28. März 1515 in Avila in Kastilien. Also schon dem Ort, wo sie dann später auch ins Kloster gegangen ist. Ihr Großvater und mit ihm dann auch ihr Vater, sind getaufte Juden gewesen. Das weiß man vielleicht gar nicht so bewusst. Das war, muss man dazu sagen, damals in Spanien ein unglaublicher Druck, der auf die jüdischen Bevölkerung gelastet ist, dass man also sehr stark gedrängt hat, dass sie Christen werden. Sie wurden immer wieder auch sozusagen benachteiligt und so weiter. Ich habe jetzt nicht genau herausgefunden, wie sehr das aus Überzeugung war, ja. Aber ihr Großvater hat sich mit seiner Familie, da war dann ihr Vater eben schon dabei, sich dann taufen lassen. Und der Vater hat dann zweimal geheiratet. Aus diesen zwei Ehen stammen drei Schwestern und 9 Brüder. Also die heilige Teresa hat viele Geschwister gehabt. Und ist aufgewachsen, der Vater hat sich dann, dürfte Geld gehabt haben, das, damals war das möglich in Spanien, hat sich dann auch einen Adelstitel gekauft. Ja, also hat sozusagen sich auch einen gewissen Aufstieg im gesellschaftlichen Leben gehabt. Die Teresa ist herangewachsen als behütete Tochter aus besseren Kreisen sozusagen, war eine hübsche Frau, ist gut angekommen, hat ein fröhliches Wesen gehabt, ja, und das war halt auch so üblich, dass man sie dann zur Erziehung in ein Augustinerkloster gegeben hat, Augustinerinnen. Man hat gedacht, vielleicht wird sie auch eine Ordensfrau, vielleicht auch nicht, aber es war einfach eine gute Erziehung für Töchter aus höherem Hause. Und sehr ähnlich wie beim heiligen Ignatius, hat er sich halt gerne auch mit oberflächlichen Dingen beschäftigt. Und das waren halt damals Ritterromane. Das waren halt also die klassischen Geschichten von mutigen Rittern und hübschen Fräulein, die sich dann ineinander verlieben und sonst etwas. und hat in einer Krankheit, in die sie gefallen ist, eine recht schwere Krankheit, dann halt begonnen, mehr Zeit mit Lesen zu verbringen, und nach diesen Ritterromanen dann auch, ist ihr in die Hand gefallen, die Briefe des heiligen Hieronymus, also des Heiligen, der im 4. Jahrhundert gelebt hat, in Israel die Bibel übersetzt hat, ein recht heftiger Heiliger, ja, einer der Kirchenväter, und das hat sie sehr beeindruckt. Ja. Wie gesagt, beim heiligen Ignatius hat es eine ähnliche Geschichte gegeben, der auch durch Lesen von heiligen Geschichten eigentlich zur Bekehrung gekommen ist. Vielleicht gilt das auch für die Teilnahme an Katechesen über Heilige, dass man dann sich richtig bekehrt. Ja. Schön wär's. Vielleicht auch für den Vortragenden. Aber das stimmt, also sich mit Heiligen zu beschäftigen, da kann man merken, wie spannend der Glaube eigentlich ist. Ja. Und tatsächlich, Teresa ist dann im Jahr 1536 in den Karmel von Avila eingetreten. Allerdings muss man dazu sagen, damals in den Karmel der Menschwerdung, so hat er geheißen, einzutreten, war schon ein bisschen was anderes, als wenn heute jemand in den Karmel eintritt. Es war sicher auch der Wunsch nach einem frommen Leben, aber es war auch ein bisschen eine Versorgungsanstalt für höhere Töchter. Ja. Und es war jetzt kein übermäßig strenges Leben, das man dort geführt hat. Ja. Also man hat sich schon gemütlich gemacht, auch im Karmel. Und das war für viele jetzt durchaus was Angenehmes. Aber gut, sie war fromm. Ja. Aber halt, wie man halt so war. Es war jetzt nichts außergewöhnlich Frommes. Ja. Nicht, das große heiligmäßige Leben hat dann mit einem Erlebnis später eigentlich erst angefangen. Wieder eine schwere Krankheit, in die sie gefallen ist. Die muss ziemlich heftig gewesen sein, denn das hat beinhaltet, dass sie in eine Art Totenstarre gefallen ist. Man hat sie auch schon für tot gehalten. 3 Tage lang waren sie in der Starre. Man hat schon das Grab für sie ausgehoben. Ja. Also sie hat Glück gehabt, dass sie nicht lebendig begraben worden ist. Aber das hat sicher auch wieder etwas in ihr bewirkt. Die Hinwendung zum Wesentlichen, wie es ja oft ist, wenn einem Leid begegnet, dass man dadurch dann sozusagen sich zu überlegen beginnt, worauf kommt es eigentlich an? In dieser Zeit hat sie schon begonnen, sich um das zu bemühen, was man das innere Gebet nennt. Und zwar, das innere Gebet ist etwas sehr Schlichtes. Beten hat jeder gekonnt damals. Man hat ja auch im Kloster gemeinsam gebetet, man hat Stundengebet gebetet, man hat also die liturgischen Gebete verrichtet und so weiter. Aber es war halt sehr oft ein Absolvieren von Gebeten. Das ist durchaus ein frommer Vorgang, ja, das ist nichts Böses. Schreibt sie auch selber später. Aber dass man mit Jesus verkehren kann, auf eine ganz persönliche Art und Weise, Teresa nennt das dann das Verweilen bei einem Freund, das war etwas, was eigentlich nicht so gängig war. Ja? Aber gerade diese Art zu beten, dieses Stille, dieses Innige, hat sie damals für sich entdeckt. Und sie hat gemerkt, dass das etwas ist, was sie besonders nahe zu Jesus bringt, und aus diesem Grund ist auch ihr ein Gedanke gekommen, dass sie gesagt hat, also so heilig bin ich eigentlich gar nicht. So würdig bin ich eigentlich gar nicht, und wollte das eigentlich fast schon wieder aufgeben und hat sich gedacht, ich bemühe mich einfach um das normale Gebet. Sie hat zum Glück einen guten Beichtvater damals gehabt, der ihr klargemacht hat, dass es wichtig ist daran, sich weiter um das zu bemühen. Später wird sie selber in ihren Weisungen sagen, wie wichtig geistliche Begleitung ist. Wie wichtig es ist, die eigenen Erfahrungen, die man macht, auch sozusagen jemand anderen gegenüber in einem geschützten Rahmen zu offenbaren, damit das einer gewissen Prüfung unterzogen werden kann. Ja. Aber das Leben damals im Karmel war, wie gesagt, also jetzt nicht ganz das Strenge. Es hat zum Beispiel dazugehört, dass man also sehr viel Zeit im Sprechzimmer verbracht hat. Da sind auch dann die jungen Herren des Orts gekommen. War alles sehr ordentlich, also nichts passiert und so, aber man hat sich halt dort unterhalten und hat es lustig gehabt. Also es war nicht so das, was man heute aus dem Karmel kennt. Ja. Da wurde, hat sie auch dann teilgenommen, es heißt allerdings auch durchaus schon auf Weisung ihrer Oberin, weil sie einfach ein sehr freundliches Wesen gehabt hat und sich ja dort auch durch ihre Gespräche was bewirkt hat und so. Ja. Sie hat aber dann das gehabt, was man im geistlichen Leben eine zweite Bekehrung nennt. Das gibt es, dass man eh schon Christ ist, man glaubt an Gott und man lebt auch ein frommes Leben und das ist, man macht jetzt nichts Böses, ja, und man praktiziert seinen Glauben und das ist eh alles. Aber bei den Heiligen kann man oft entdecken, dass es dann irgendwann einen Moment gibt, wo sie sagen, Das reicht mir nicht. Da muss mehr passieren. Bei der Teresa war das Folgendes. Sie hat im Kloster eine Darstellung Christi gesehen, und zwar wie er an der Geißelsäule angekettet ist und gegeißelt wird. Schmerzensmann nennt man das. Und da ist es ihr durch und durch gegangen und sehr bewusst geworden, Christus hat das für mich erlitten. Das ist jetzt keine theologische Überlegung, das ist nicht irgendetwas, wo man sozusagen sich prinzipiell Gedanken drüber machen kann, sondern etwas ganz Persönliches. Christus hat sich für mich geißeln lassen. Er hat für mich alles gegeben. Und da hat sie ihm ein Versprechen gegeben, und das ist allgemein, so könnte man eigentlich beschreiben, wenn jemand sich wirklich um Heiligkeit bemüht. Und zwar hat sie Jesus Folgendes versprochen, dass er sich künftig nicht mehr nur darum bemühen will, das Schlechte zu unterlassen, um das Gute zu tun, sondern sie will auch das Gute unterlassen, wenn sie das Bessere tun kann. Also nicht nur das Schlechte unterlassen, um das Gute zu tun, sondern sogar das Gute zu unterlassen, wenn man das Bessere tun kann. Und wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, das ist also alles. Das ist aber in Wirklichkeit das Wesen des Christentums. Nur so versteht man vieles, was man im Evangelium liest. Es geht da nie um Mindestanforderungen. Das dürft ihr noch gerade noch machen, das nicht mehr, und das ist halt besonders schlimm, das geht noch und so. Ja. So spricht Christus nie mit uns. Sondern Christus spricht immer vom Ideal, immer von der Vollkommenheit. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gott ist unser Maßstab an Vollkommenheit. Also, und da gibt es halt sehr oft Entscheidungen, das kennt man, wenn man aufmerksam sein Leben lebt, ja von sich selbst auch, dass es da nicht immer nur die Unterscheidung zwischen Sünde und Nichtsünde gibt, sondern etwas, was durchaus erlaubt ist und gut und weiß ich was, aber vielleicht gibt es etwas noch Größeres, was der liebe Gott von mir gerne hätte, ja, wozu er mir gerade die Gnade schenkt. Und das nicht zu versäumen, ja, da dran zu bleiben, da eben auch das Bessere zu tun, statt nur des Guten. Ja. Und da hat sie sozusagen, das war ihr Lebensthema dann eigentlich. Irgendwann haben bei ihr dann auch mystische Erfahrungen begonnen. Und zwar hat sie begonnen, Visionen zu haben, in verschiedenster Weise. Ich werde später noch ein bisschen was davon erzählen. Wobei, auch das werde ich später noch genauer sagen, sie immer gewusst hat, das, was sozusagen an Außergewöhnlichen geschieht, ist nicht das Wesentliche christlichen Lebens. Das glauben ja manche, wenn ich ganz heilig will, dann muss mir Jesus ein, zwei Mal pro Tag erscheinen und dann muss ich das und ein bisschen schweben können und so. Ja, das ist aber nicht Heiligkeit. Das ist auch nicht Mystik. Ja. Mystik ist was anderes. Aber der heiligen Teresa wurde das halt geschenkt. Ja. Sicher auch, weil der liebe Gott mit ihr einen Plan gehabt hat, die heilige Teresa wurde zu einer ganz großen Lehrerin des geistlichen Lebens. Ja. Die einem beibringen kann, wie das funktioniert mit dem Beten und so weiter. Dazu später noch. Wie gesagt, sie hat gemerkt, das Leben, das sie lebt, als Karmelitin damals schon, im Kloster der Menschwerdung in Avila, das ist nicht wirklich das, was der liebe Gott von ihr will. Da ist noch mehr. Und so hat es, wie man das nennt, 1560 in ihrer Klosterzelle eine Gründungssitzung gegeben, nämlich gemeinsam mit Mitschwestern. Das war ein Riesenkarmel, das waren, ich glaube, 160 Nonnen damals. Und mit einigen hat sie sich getroffen und gesagt, wir wollen gerne zurück zu den Ursprüngen, das, was der Karmel ursprünglich war, von seiner Gründung her. Ja. Ein sehr strenger Orden, wo man zurückgezogen sich dem Gebet widmet, so wie wir es heute eh kennen. Ja. Damals hat man das genannt, und so heißen sie ja bis heute, die Unbeschuhten, ja, die eben keine Schuhe tragen. Das ist auch ein Synonym für die strenge Form. Ja. Und sie wollten wieder so etwas gründen. Ja. Und tatsächlich hat sie mit einigen Gefährtinnen, ich glaube am Anfang waren es 16 oder in der Größenordnung, einen zweiten Karmel in Avila gegründet, den Karmel St. Josef. Heute heißt fast jeder Karmel auf der ganzen Welt St. Josef, auch im Heiligen ist Karmel St. Josef. Ja, gibt es vielleicht irgendwo Ausnahmen, aber der heilige Josef wurde ein besonderer Schutzpatron dieser Neugründung. Und wie das auch oft bei Heiligen ist, es hat einen kongenialen Partner gegeben, einen Priester, den heiligen Johannes von Kreuz, auch einen Karmeliten aus demselben Orden, der für den männlichen Zweig eigentlich dasselbe vorgehabt hat. Die haben sehr eng zusammengearbeitet, aber eigentlich war die Teresa die Tonangebende, muss man sagen, für diese Gründungen. Ja. Was wollten die jetzt da eigentlich? Ja, ist ihnen darum gegangen, es noch strenger zu machen, damit man ein bisschen mehr noch sozusagen sich geißeln kann oder sonst etwas? Überhaupt nicht, sondern ich selbst von Anfang an betont, nicht Rigorismus, sondern besonders harte Bußpraxis, sondern es ist ihnen gegangen, gemeinsam einen familiären Lebensstil zu pflegen, die Schwestern untereinander. Also bis heute ist es zum Beispiel so, dass ein Karmel nicht sehr groß werden darf. Ja. 12, vielleicht höchstens 20 Schwestern, ja, jeder soll noch jede kennen. Wenn es mehr werden, ja, dann müsste man einen neuen gründen. Ja. Es sollte familiär zugehen. Wie gesagt, damals im Karmel der Menschwerdung haben 160 Schwestern gelebt. Der zweite Punkt, zu dem man sozusagen im Kloster sich, um den man sich im Kloster bemühen will, das Freiwerden von sich selbst, von der Egozentrik, ja, von das ständige Schauen auf sich selbst, dass man eh nicht zu kurz kommt und dass eh alles auf mich schauen und dass ich eh immer beachtet werde und so weiter. Ja. Das haben wir heute im Evangelium gehört. Wer sich selbst gewinnen will, wird sich verlieren. Wer sich sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Das ist nicht erst, wenn man als Märtyrer stirbt, sondern das kann tagtäglich stattfinden, dass man frei wird von der Egozentrik. Ja, zu glauben, dass man der Mittelpunkt der Welt ist. Dann der dritte Punkt, die Pflege der Freundschaft mit Gott. Das klingt ganz schlicht und ist alles. Ja. Also Gott nicht nur aus einer gewissen Disziplin heraus zu verehren und aus prinzipiellen Überlegungen, sondern Freundschaft zu haben mit Gott. Mit ihm umzugehen. Ja. Diese Freundschaft muss gepflegt werden, die kann sich immer jeden Tag vertiefen und so weiter. Das ist etwas sehr Innerliches. Und ganz wesentlich gehört dazu die Demut, die für sie gleichgesetzt ist mit der Selbsterkenntnis. Das ist etwas, wovor viele Menschen Angst haben, dass sie sagen, ich will mich nicht klein machen, weil dann gehe ich ja zugrunde. In Wirklichkeit ist Demut nichts anderes als Realismus. Weil zu sehen, dass man selbst nichts ist vor Gott und nichts kann und so weiter und zu nichts zu gebrauchen ist, das ist nicht, weil man so lieb tut, sondern das ist eine sehr realistische Einschätzung im Reich Gottes. Und alles, was bewirkt werden kann durch einen selbst, das bewirkt die Gnade. Also deswegen ist die Demut eine ganz wichtige Tugend. Manche bezeichnen sie als das Eingangstor zu anderen Tugenden. Ja, dass wenn ich mich selbst nicht für den Besten und Tollsten und Größten halte, dann gebe ich dem lieben Gott die Chance, mich zu verwenden als sein Werkzeug. Ja, weil ich demütig bin. Diese Gründung hat stattgefunden und das war ihr Plan. Sie wollte ein Ordensleben führen. Aber wie so oft wird dieser Plan durchkreuzt. Im Jahr 1571 wurde sie gegen ihren Willen, sie hat das überhaupt nicht angestrebt, zur Priorin des Karmels der Menschwerdung ernannt. Also des Karmels, aus dem sie weggegangen ist, der sozusagen immer noch bestanden hat natürlich. Inzwischen hat es so 200 Schwestern gegeben, ja, also ein Riesenbetrieb. Und plötzlich sollte sie dort sozusagen jetzt Priorin sein. Und sie hat das gehorsam gemacht. Sie hat das Amt angenommen, hat sich gleich den heiligen Johannes vom Kreuz als Spiritual geholt und haben sehr behutsam und sanft ihre Erneuerung jetzt für diesen großen Karmel auch eingeführt. Also das kann man vorwegnehmen. Heute gibt es eigentlich diese nicht reformierte Form des Karmels, gibt es nicht mehr. Alle Karmeliterklöster, die es heute gibt, gehören dem reformierten Zweig der heiligen Therese von Avila an. Ja. Die anderen sind sozusagen ausgestorben. Aber damals war das halt eine Zeit, wo man so das gemütliche Klosterleben halt ein bisschen wieder zurückführen wollte zum Eigentlichen. Ist eh klar, es wäre nicht die Kirche, wenn es dadurch nicht zu einem heftigen Streit immer wieder gekommen wäre. Auch die heilige Therese hat sicher einiges abbekommen, aber dem heiligen Johannes vom Kreuz hat man also wirklich hart zugesetzt. Der wurde teilweise eingesperrt von seinen Mitbrüdern, verprügelt, in Klosterhaft gehalten und so weiter. Also das war nicht sehr schön. Ja. Aber das Schöne, das Gute hat sich einfach durchgesetzt. Also es wurden dann viele Klöster von der heiligen Therese noch gegründet. 15, glaube ich, zu ihrer Lebzeit, die sie selbst gegründet hat. Und das sieht man daran, sieht man ja auch, das hat natürlich auch bedeutet, dass sie herumreist und so weiter. Sie als beschauliche Schwester war schon sehr aktiv auch. Also sie hat wirklich auch organisieren können, hat verhandeln können und so weiter. Und hat ihre Idee sozusagen in der Kirche umgesetzt. Sie ist am 4. Oktober 1582 dann gestorben und wurde am darauffolgenden Tag beigesetzt. Was war das dann, wenn sie am 4. Oktober gestorben ist? Nein, der 15. Oktober. Weil es genau, sie ist genau einen Tag vor der gregorianischen Kalenderreform gestorben. Gemeine Frage. Damals wurden 14 Tage sozusagen übersprungen. Das ist der Grund, warum heute noch die Ostkirche an anderen Zeiten Weihnachten feiert. Also auf dem 4. Oktober ist der 15. Oktober, auf dem sie heute auch gefeiert wird. Die heilige Therese ist ihr Namenstag. Wurde sie dann begraben. 1622 ist sie dann heilig gesprochen worden. Gemeinsam mit anderen großen Spaniern, dem heiligen Ignatius von Loyola, Franz Xavier, der ein Jesuitenmissionar in Indien war, Isidor von Madrid und dem heiligen Philipp Neri, der große Apostel Roms. Die Römer waren damals schon immer ein bisschen mit spitzer Zunge und haben gesagt, heute sind 4 Spanier und ein Heiliger kanonisiert worden. Das waren alles große Heilige. Wie gesagt, in oft für die Kirche schwierigen Zeiten kommen auch ganz besonders große Heilige treten zutage. Also ich glaube, im 20. Jahrhundert konnte man auch diese Erfahrung machen. Ja. Und ich hoffe, das 21. Jahrhundert, der Kirche geht es immer noch schlecht genug, kann es auch wieder große Heilige geben. Ja. Also jeder von uns ist berufen. Paul VI. Hat sie dann 1970 zur ersten weiblichen Kirchenlehrerin erhoben. Ja. Inzwischen gibt es schon viel mehr, aber sie ist sozusagen die erste gewesen. Und völlig zu Recht natürlich, auch sehr spät eigentlich, weil ihre Schriften ganz wesentlich auch zum geistlichen Leben der Kirche etwas beitragen. Also wirklich eine unglaublich gute Schule sind als Einführung in das geistliche Leben. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Das ist jetzt natürlich nicht ein wirklich aus dem Tiefen schöpfen, sondern ein bisschen an der Oberfläche abschöpfen, was uns die heilige Therese sozusagen beibringt. Zuerst einmal, das war das große Thema ihres Lebens, das Gebet. Ich habe das schon gesagt. Sie selbst schreibt, ich rede eigentlich nur über die Dinge, die ich selbst erfahren habe. Sie hat nicht theoretisiert, sie war keine Theologin, konnte auch kein Latein, hat also die Bibel nicht lesen können, kennt die Bibel nur aus Sekundärliteratur, wie man das nennt. Also wenn sie woanders gelesen hat, dass jemand eine Bibelstelle zitiert hat, sie es aufgenommen hat. War aber aus ihren Schriften gibt es ja viele Bibelzitate, aber sie war jetzt keine theologisch gebildete Frau, sondern eine Frau, die einfach ein Gebetsleben gelebt hat und deswegen also wirklich viel gewusst hat über Jesus. Ja, das ist ja eine Quelle der Erkenntnis, nicht nur Bücher zu lesen, sondern sie mit Jesus umzugehen. Und das ist genau das, was sie beibringen will, dass dieses Verweilen bei einem Freund, dass das Gebet bedeutet, mit Jesus beisammen zu sein. Das heißt nicht nur intellektuell über gewisse Dinge nachzudenken, sie zu betrachten, sondern das Beisammensein bringt einem manches bei, bringt einen Jesus näher. Ja. Ich habe schon gesagt, sie hat dann auch Visionen gehabt, selbst aber immer betont, das ist nicht das Wesen des mystischen Lebens. Das denkt man heute auch oft. Mystik, was ist Mystik? Mystik sind außergewöhnliche Erscheinungen. Stimmt überhaupt nicht. Ja. Ein inniges Gebet, das ist etwas wirklich Mystisches. Wenn ich Stimmen höre oder was sehe, vielleicht bilde ich es mir auch ein. Ja. Es ist auch in Wirklichkeit nicht so wichtig. Ja. Jeder fromm gebetete Rosenkranz ist mehr Mystik, als wenn ich mich bemühe, vielleicht sogar noch um irgendwelche außergewöhnlichen Dinge. Die bekannteste Vision, die sie gehabt hat, ist die sogenannte Transverberation, wo sie mystisch erlebt hat, dass ein Engel ihr Herz mit einem Pfeil durchbohrt. Ich lese das vor, wie sie das beschreibt. Ich sah einen Engel neben mir an meiner linken Seite, und zwar in leiblicher Gestalt, was ich sonst kaum einmal sehe. Er war nicht groß, eher klein, sehr schön, mit einem so leuchtenden Antlitz, dass er allem Anschein nach zu den ganz erhabenen Engeln gehörte, die so aussehen, als stünden sie ganz in Flammen. Ich sah in seinen Händen einen langen, goldenen Pfeil, und an der Spitze dieses Eisens schien ein wenig Feuer zu züngeln. Mir war, als stieße er es mir einige Male ins Herz, und als würde es mir bis in die Eingeweide vordringen. Als er es herauszog, war mir, als würde er sie mit herausreißen und mich ganz und gar brennend vor starker Gottesliebe zurücklassen. Der Schmerz war so stark, dass er mich Klagen ausstoßen ließ. Aber zugleich ist die Zärtlichkeit, die dieser ungemein große Schmerz bei mir auslöst, so überwältigend, dass noch nicht einmal der Wunsch hochkommt, er möge vergehen. Noch dass sich die Seele mit weniger als Gott begnügt. Es ist dies kein leiblicher, sondern ein geistiger Schmerz. Auch wenn der Leib durchaus Anteil daran hat, und sogar ziemlich viel. Das ist eine ganz wesentliche Begebenheit aus ihrem Leben. Und wer schon mal in Rom war, in Santa Maria della Vittoria, oder den Film Illuminati gesehen hat, kennt diese Darstellung. Nämlich in Bernini hat das unglaublich beeindruckend dargestellt, dieses mystische Erleben, und hat damals schon großes Aufsehen erregt, weil die Theresia als Ordensfrau dort dargestellt wird mit diesem Engel, aber mit einem Gesicht und in einer Stellung und so weiter, die also auch manche zu anderen Gedanken Anlass gegeben hat. Ja? Also, aber das ist in Wirklichkeit etwas, was in der Bibel schon lange vorkommt, dass die eheliche Liebe und mystische Erfahrungen und so weiter, das sind Parallelen. Ja, das ist die Theresa hat diese Erfahrungen gemacht als eine Braut Christi. Ja, und das ist halt dort sehr, sehr schön und sehr, Bernini kann das natürlich, aber sehr, sehr beeindruckend dargestellt. Und bei Dan Brown, hat das jemand gelesen? Spricht sehr für Sie, wenn Sie es nicht gelesen haben. Kommt das vor? Ja, das ist halt große Aufsehen erregt, wo dann die Kirche als große Verschwörungsmaschinerie gesehen wird. Und das spielt eine wichtige Rolle. Aber das ist einmal vielleicht das Grunderleben eines Menschen, der sich ganz auf Christus einlässt, dass er gefangen genommen wird von diesem Ereignis. Dass er merkt, da passiert etwas mit mir, das mache ich nicht nur selber. Ja. Und es ist nicht, es ist auch mit so wie Theresa das beschreibt, mit Schmerz verbunden, also nicht nur etwas, was sozusagen nette Gefühle jetzt in mir hervorruft, sondern wo ich sozusagen selbst hineingenommen werde auf eine Art und Weise, die man nicht nebenbei machen kann und so weiter. Nicht? Das ist sicher eines ihrer Schlüsselerlebnisse gewesen, das sie gehabt hat. Und sie schreibt dann über das Gebet. Wie mache ich Gebet? Und das finde ich sehr schön, dass eine Ordensschwester über das Gebet schreibt und es kann jeder für sich anwenden. Das ist ja ein riesen Missverständnis, wenn man glaubt, gebetet kann in Klöstern werden, wenn man sich zurückzieht aus der Welt, und dann gibt es halt in der Welt die Leute, die müssen arbeiten, die haben halt keine Zeit dafür. Alles, was die heilige Theresa beschrieben hat, sind Anleitungen für Leute, wie sie ihr tägliches Gebet gestalten können. Und das ist auch ein sehr schönes Zitat. Schauen wir nun, auf welche Weise man bewässern kann, damit wir erkennen, was wir tun müssen und ob die Mühe, die uns das kosten wird, größer ist als der Gewinn oder wie lange wir sie aufwenden müssen. Es geht um das Gebet. Ich meine, dass man auf vielerlei Weise bewässern kann. Entweder indem man Wasser aus einem Brunnen schöpft, was uns große Anstrengung kostet. Oder mit Hilfe von Schöpfrad und Rohrleitungen, wo das Wasser mit einer Drehkurbel heraufgeholt wird. Ich habe es selbst manchmal heraufgeholt, das ist weniger anstrengend als jene andere Art und fördert mehr Wasser. Oder aus einem Fluss oder Bach, damit wird viel besser bewässert, weil die Erde besser mit Wasser durchtränkt wird und man nicht so oft bewässern muss. Und es ist für den Gärtner viel weniger anstrengend. Oder indem es stark regnet, dann bewässert der Herr ihn ohne jede Anstrengung unsererseits. Und das ist unvergleichlich viel besser als alles, was gesagt wurde. Also es geht immer um ein Bild für das Gebet und mein Bemühen, sozusagen im Gebet Fortschritte zu machen. Und was ihr beschreibt, kann man sozusagen sehr praktisch umlegen auf seinen Alltag. Nämlich, ich bemühe mich jetzt um das tägliche Gebet. Wenn ich damit anfange, kann das sehr schwierig sein. Kann auch viele Widerstände stoßen. Sie nennt das den Anfänger im geistlichen Leben. Der muss vielleicht noch das Unkraut jäten, das da im Garten ist. Ja. Deswegen ist das oft so ein Problem direkt, dass man überhaupt einmal ein betender Mensch wird. Jemand wird, der sich eine Zeit reserviert jeden Tag fürs Gebet, der seine Form findet, der sich freischaufelt, der sich die Ruhe nimmt und so weiter, nicht? Wenn einem das aber gelingt, wenn man sich das freischaufelt, dann kommt es zum Gebet der Ruhe, wo Gott sich selbst mitteilt, wo man Trost gespendet bekommt. Also das ist jetzt sozusagen das Schöpfrad. Ja? Das erste ist das Wasser holen vom Brunnen, wahnsinnig mühsam, Aber wenn ich das nicht mache, wird in diesem Garten nie was beginnen. Ja, wie nie was wachsen können. Und das ist noch nicht vielleicht die größte Freude. Aber ich muss mal beginnen. Ja. Wenn ich das dann fortsetze und meinen Garten immer schöner gestalte und dann mein erstes Schöpfrad habe, dann sitze ich dort, wir kennen das halt nicht mehr so, ja. Aber dann ist das natürlich viel weniger Aufwand, wenn ich mit dem Schöpfrad Wasser schöpfe, das fließt schon in die Kanäle, die ich gebaut habe, bewässert sozusagen die Beete und so weiter. Das kann man vergleichen, jemand, der schon so ein Gebetsleben eingerichtet hat, der sagt, dass am Abend um 19 Uhr setze ich mich hin zu meine Gebetsecke, da zünde ich meine Kerze an, da habe ich schon meinen gewissen Ablauf und so weiter. Es geht schon leichter. Es ist schon noch mit Mühe verbunden, ja, aber es geht schon leichter. Es geht schon leichter, ja. Und um dann sozusagen schließlich einen Bach, der sozusagen das bewässert, wo das eigentlich schon fast von alleine geht, ja, wo es gar nicht mehr viel Mühe kommt, wo es dann eigentlich darum geht, dass man direkt schon zu leiden beginnt darunter, dass man im Gebet eigentlich schon bei Gott ist, aber noch in dieser Welt zu Hause ist, ja, wo man sich Gott schon sehr angenähert hat, ja, wo der Zug zum Gebet schon viel stärker ist als die Widerstände, es leichter fällt zu beten, als nicht zu beten. Ja. Und schließlich, wenn es regnet, muss man überhaupt nichts mehr machen, macht der liebe Gott alles selber. Ja. Dann lasse ich mich einfach in seine Hände fallen. Aber beginnt es halt mit dem Wasserschöpfen. Ja. Also die Erfahrung hat sie selber gemacht, Und die Erfahrung kann man sozusagen mit ihr machen. Die letzte Stufe des Betens ist dann eben nicht mehr, dass ich Gott gegenüber habe als weit entferntes Wesen, das ich irgendwie anzusprechen und zu finden versuche, sondern dass Gott in mir und ich in Gott bin, wie der Reiser das schreibt. Das ist ja unser Christentum, ist ja nicht ein Erahnen Gottes, sondern wir sind mit Christus hineingenommen in das Leben des dreifaltigen Gottes. Mit Christus sprechen wir zum Vater im Heiligen Geist. Wir sind in Gott, wenn wir beten. Ja. Und dort hineingefunden zu haben, das macht keine Mühe mehr. Dann lebt man dort. Das ist das Leben, das man dann führt. Das klingt jetzt so recht mechanisch, also 1.1, 2, 3, 4, 5 und dann geht das schon. Ja. Ich war sehr beeindruckt, ich war vor kurzem mit einer kleinen Abordnung im Karmel-Meyer-Link, vielleicht wiederholen wir das einmal, um sozusagen uns von den Profis beibringen zu lassen, wie das so geht mit dem Beten. Und ich muss sagen, für mich, das Beeindruckendste war eigentlich, dass diese Schwester, ich kenne die schon recht lange, die Priorin, ganz eine tolle Frau, wenn sie gesprochen hat vom Gebet, eigentlich gesagt hat, mit welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen hat. Und sie hat mal alle sehr gut gekannt. Und das war viel bestärkender, als wenn sie uns jetzt gesagt hat, welche Engel sie gerade wieder gesehen hat oder so. Ja? Also, aber das sind Menschen, die leben nur im Gebet. Ja? Also das Gebet wird immer auch mit Schwierigkeiten verbunden sein. Aber im Grunde kann es diese Entwicklung nehmen, dass ich Fortschritte mache im Gebet, die es mir immer leichter machen. Aber am Anfang muss ich halt Arbeit investieren. In meinen Garten, die Kanäle bauen, ja, Schöpfräder bauen und so weiter. Am Ende lebe ich vom Regen. Natürlich spielt für die heilige Teresa, wie für alle Heilige, die Eucharistie eine ganz wichtige Rolle. Sie schreibt, denn in jenem Brot haben wir Zugang zu ihm. Wenn ihr gerade den Herrn empfangen habt und ihn in eigener Person in euch habt, dann versucht die Augen des Leibes zu schließen, die der Seele zu öffnen und in euer Herz zu blicken. Wenn ihr euch dies zur Gewohnheit macht, wird er nicht verhüllt bleiben und sich euch auf vielerlei Weise und in dem Maß, in dem ihr ihn zu sehen verlangt, zu erkennen geben. Bleibt nur gerne bei ihm. Versäumt eine so gute Gelegenheit wie die Stunde nach der Heiligen Kommunion nicht, um euch mit ihm auszutauschen. An anderer Stelle sagt sie einmal, manchmal hört sie von Leuten, wie schön das gewesen sein müsste, zur Zeit Jesu gelebt zu haben, mit ihm umzugehen. Sagt, wir haben Jesus hier. Es ist dasselbe in der Eucharistie. Ja? Er ist da. Ja? Und das muss uns bewusst werden. Ja? Die Heilige Kommunion zu empfangen, das zu machen, was sie hier beschreibt, nach der Kommunion wirklich sagen, jetzt bin ich bei Jesus, ich bespreche alles mit ihm, dann lässt er sich von uns auch erkennen. Dann ist das auch nicht irgendeine trübe Ahnung von ihm, sondern dann ist das etwas, wo ich sozusagen weiß, dass er da ist und der sich auch konkret mir mitteilt. Ja? Über die Anbetung, hängt damit zusammen natürlich. Er, Jesus, kannte unsere schwache Natur und unseren Hang zu minderwertigen Dingen, unseren Mangel an Liebe und unseren geringen Mut. Darum wusste er, dass unsere Liebe durch den Anblick seiner Liebe geweckt werden musste, und zwar nicht nur einmal, sondern täglich. Aus diesem Grund hat er sich wohl entschlossen, bei uns zu bleiben. Ja, das ist jetzt eigentlich eine sehr unmittelbare, bodenständige Sprache. Ja. Jesus hat sich gedacht, wenn ich jetzt wieder zurückgehe in den Himmel, die Leute erinnern sich an mir, das wird nichts, bleibe ich halt da. Aber so müssen wir mit Jesus umgehen. Das ist das, was die Theresa uns beibringt. Also das ist ja nicht komplizierte Theologie oder sonst etwas, sondern das, der naheliegendste Gedanke, wenn Jesus da ist, dann ist er deswegen da, damit wir bei ihm sein können. Ja? Also bitte, Freitag zur Anbetung kommen, nach der Kommunion beten. Das sind ganz konkrete Dinge. Ja? Man muss nicht Karmelitin werden, um das zu können. Ja? Das sind genau die Dinge, die in unserem Leben stattfinden können. Und natürlich hängt es auch immer wieder mit dem Kreuz zusammen. Also es gibt immer wieder Schwierigkeiten. Ihr großer geistlicher Bruder, wenn man das so nennen will, der heilige Johannes vom Kreuz, hat in seinen Schriften dann die dunkle Nacht beschrieben. Dunkle Nacht der Sinne, des Geistes, der Seele, wo man merkbar bei allen Heiligen, dass sie gegen Ende ihres Lebens solche Prüfungen gehabt haben, manche länger, manche kürzer, wo sie nichts mehr gespürt haben an Trost. Wo sie nichts mehr verstanden haben, wo sie sogar Schwierigkeit haben zu glauben. Und trotzdem haben sie Ja gesagt. Das ist das, was Gott von ihnen fordert. Damit und das Gebet eben nicht zu so etwas wie zu einer Konsumation verkommt. Ja, jetzt habe ich ein paar Techniken gelernt und jetzt kann ich beten, tut das gut. Ja, deswegen mache ich das jetzt. Das ist ja in Wirklichkeit ein unglaublich liebloser Umgang mit Gott. Dass ich eigentlich ihn verwende zu meiner Wellness. Das ist ja keine Freundschaft. Ja, einem Freund helfe ich beim Übersiedeln, aber nicht, weil es so lustig ist, schwere Kisten zu tragen, sondern weil es mein Freund ist. Ja. Deswegen, ganz offensichtlich kommt das im geistigen Leben eben vor, dass Gebet manchmal wahnsinnig mühsam wird. Ja, wirklich schwierig. Und da durchzustehen, da trotzdem Ja zu ihm zu sagen, ja, das ist sozusagen, da wächst die Freundschaft daran. Die wahre Abhilfe, um die Therese nochmal zu zitieren, die wahre Abhilfe, um nicht zu fallen, besteht darin, dass wir uns ans Kreuz klammern und auf den vertrauen, der daran hing. Ihn empfinde ich als wahren Freund. Ich empfinde dabei eine Überlegenheit, sodass mir scheint, als könnte ich der ganzen Welt, die sich mir entgegenstellt, widerstehen, sofern mir nur Gott nicht fehlt. Ja. Das Kreuz und Klammern, das ist schon ein starkes Bild. Ja. Nicht nur ertragen, sondern und klammern. Wie gesagt, die Theresa darf man sich nicht vorstellen als eine bigotte Nonne mit verklärtem Blick, die sozusagen völlig weltfremd dahin gelebt hat. Die hat also unglaublich praktisch was geleistet. Die Klostergründungen waren mit unglaublichen Widerständen verbunden und so weiter. Und die hat sie alle überwunden und betont doch selbst, wie wichtig das die Arbeit in der Küche ist und solche Dinge. Ja. Einmal hat man sich auf einer Reise dabei überrascht sozusagen, oder hat sie jetzt nicht verheimlicht, wie sie gerade Rebhuhn bekommen hat und gegessen hat. Sie hat also bitte die Frau mit Therese und jetzt ist sie der Rebhuhn. Und dann der schöne Satz von ihr, wenn Fasten, dann Fasten, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn. Ja. Unter allen frommen Katholiken oft zitiert. Und sie hat auch einen guten Schmäh gehabt, wie, glaube ich, Heilige das haben sollten. Einmal hat sie sich, wie wieder besonders viele Widerstände aufgekommen sind, ist sie zum Tabernakel gegangen und hat sich richtig beim Herrn beschwert. Ja? Und hat dann gesagt, also ich bemühe mich jetzt um alles, ich will doch was Gutes tun und ich stelle nur fest, lieber Jesus, alle, die meine Gegner sind und die das verhindern wollen, die haben viel größere Erfolge als ich. Was ist los? Ja? Und da hat sie die Stimme Jesu gehört, der zu ihr gesagt hat, Theresa, dies ist meine Art, meine Freunde zu behandeln. Was hat sie darauf geantwortet? Herr, jetzt verstehe ich, warum du so wenige hast. Also so kann man mit Jesus reden. Ja? Ein Zitat noch, das, glaube ich, auch sehr für Sie spricht, weil das auch so typisch ist für Mystiker, von denen man oft meint, die sind sozusagen enthoben und die lassen sich nicht mehr eingliedern in welche Ordnungen und so weiter, weil die haben ja sozusagen einen direkten Zugang jetzt zu Gott. Das war sie überhaupt nicht. Sie war ja ein ganz kirchlicher Mensch und schreibt selbst einmal über den Gehorsam. Dass es keinen schnelleren Weg zur höchsten Vollkommenheit gibt, als den des Gehorsams. Denn es ist doch klar, dass das, worin die höchste Vollkommenheit liegt, nicht in inneren Wonnen oder großartigen Verzückungen oder Visionen und auch nicht im Geist der Prophezeiung besteht, sondern in nichts anderem, als dass unser Wille dem Willen Gottes so sehr gleichförmig wird, dass wir nichts erkennen, was er will, ohne es auch von ganzem Herzen zu wollen und das Köstliche genauso freudig annehmen wie das Bittere, sofern wir nur erkennen, dass seine Majestät es will.
Ja, das hat natürlich sehr praktische Auswirkungen. Jemand, der in den Orden lebt und so weiter, auf den Oberen zu gehorchen hat, den kirchlichen Autoritäten und so weiter. Also das ist nicht Zeichen großer Gottesnähe, wenn man sagt, ich habe einen Kirchenzug, ich weiß das alles schon, brauchst mir nichts mehr erklären. Ja. Brauchst mir gar nichts sagen, ich mache das für mich. Das ist nichts anderes als eine Versuchung. Ja. Schön, dass eine so große Mystikerin das auch so deutlich ausgesprochen hat. Und schließlich, um noch, wenn ich über Leben rede, gehört das natürlich dazu, denn ohne den geht das nicht. Hat sie sich natürlich sehr auch um das Mitmenschliche bemüht. Wie gesagt, die Gründung des Reformzweigs des Karmels, der unbeschuhten Karmelitinnen, war ganz wesentlich auch darauf gegründet, dass es eine familiäre Gruppe sein soll, die da miteinander lebt. Nicht eine Nonnenfabrik oder sonst etwas, sondern dass man da wirklich miteinander umgeht, auch wenn alle ein sehr geistiges Leben führen. Ja. Und da hat sie 7 Regeln aufgestellt, wie man mit anderen umgehen soll. Das bezieht sich aufs Klosterleben, aber ich glaube, das kann jeder von uns anwenden. Erstens, man möge nicht über das Verhalten anderer urteilen, sondern sich an die eigene Schwäche erinnern. Jeder grinst. Gut. Zweitens, man habe Mitleid mit den anderen, die angefochten werden. Ja, nur nicht sich erheben über andere, wenn jemand Schwierigkeiten hat. Drittens, man bemühe sich, die Fehler der anderen in Geduld zu ertragen und ihnen durch die Übung der Tugend, die ihrem Fehler entgegengesetzt ist, durch die Tat zu begegnen. Ja, also alles klar, man bemühe sich, die Fehler der anderen in Geduld zu ertragen und ihnen durch die Übung der Tugend, die ihrem Fehler entgegengesetzt ist, durch die Tat zu begegnen. Jemand lügt mich die ganze Zeit an, ich bin dann besonders wahrhaftig ihm gegenüber. Jemand ist sehr lieblos mit mir, ich versuche mich besonders um die Liebe. Ja. Und so weiter. Jemand ist überhaupt nie hilfsbereit, also dann mache ich alles für ihn. Ja. Genial. Viertens. Auch könnte man alles nachahmen, was man an den anderen an Tugenden erkenne. Auch sehr, sehr weise. Zum Beispiel sich zu überlegen, wenn man sich gerade über jemanden sehr ärgert. Man ärgert sich ja immer nur über die Dinge, wo der vielleicht Tugenden noch nicht entwickelt hat, die ich womöglich schon habe. Ja. Aber die ganzen schönen Tugenden, die der andere schon entwickelt hat, die übersehe ich einmal geflissentlich. Sich gerade da ein Vorbild zu nehmen, besonders schön. Ja. Fünftens, allerdings mühe man sich, den eigenen Vorteil zurückzustellen. Freude daran zu haben, wenn der andere drankommt, nicht ich. Sechstens, und anderen Lasten abzunehmen. Siebtens, und vor allem zu wachen und zu beten. Also das ist sehr konkret alles. Ja. Erschreckend konkret. Als dritten Teil möchte ich jemand, das wird jetzt ein bisschen kurz werden, auch über die Nachwirkung der Heiligen Theresa sprechen. Sie hat natürlich eine unglaubliche Wirkung auf die ganze Kirche, nicht umsonst ist sie zur Kirchenlehrerin erhoben worden. Aus ihren Schriften sozusagen kann man schöpfen noch und nöcher, für Ordensgemeinschaften wie für ihr das persönliche Gebetsleben zum Beispiel. Was ich irgendwie recht spannend finde, dass ihr nämlich auch mit ihrem Namen ganz große, wichtige Heilige nachgefolgt sind, nicht? Die Theresa von Lisieux, die sie als Namenspatronin gehabt hat, die Mutter Theresa von Kalkutta, davor schon die Theresa Benedicta vom Kreuz, die Edith Stein, ja, das sind ganz große, inzwischen Patronen Europas, sind ganz große Heilige, die sich sozusagen auf sie beziehen, dass die aus dieser Geistigkeit geschöpft haben. Also 2 davon auch Karmelitinnen, aber auch Theresa war, ich glaube, ihre Namenspatronin war die Therese von Lisieux, aber natürlich in weiterer Folge auch hat sie geschaut auf Theresa von Avila. 2 von denen werden wir auch noch bei den Katechesen behandeln, Therese von Lisieux und Mutter Theresa.
die große, wesentliche Nachwirkung sind natürlich die Karmelklöster, die es gibt. Gar nicht so wenige. In Österreich gibt es auch einige. In Wien gibt es eins. Jetzt mal, wenn man nur auf die Frauenklöster schaut, in Meiling haben wir ganz in der Nähe eins. Das sollten wir öfter nützen, finde ich. Ja. Vielleicht schauen wir wieder mal hin. In Marizell, in Jeutendorf, Innsbruck hat sogar die Gemeinde Innsbruck denen ein neues Kloster hingestellt. Ja. Also die wissen, was sie an betenden Schwestern haben, nämlich die Welt, die politische Gemeinde Innsbruck hat das bezahlt. Ganz spannend. Also es gibt einige Dings, und wenn man die Teresa von Avila kennenlernen will, ist es einfach schön, in so einen Karmel zu schauen und dort mit den Schwestern zu sprechen. Das machen die. Sie wollen natürlich jetzt nicht plaudern über das letzte Fußballspiel, sondern sie reden dann über geistige Themen. Ja. Aber das ist auch spannender. Es gibt inzwischen 13.000 Schwestern in etwa 800 Klöstern auf allen 5 Kontinenten. Ja. Von diesem. Wie gesagt, der nicht reformierte Zweig ist meines Wissens ganz ausgestorben und abgekommen. Ich glaube, es gibt nur noch die Reformierten. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein Kloster, weiß ich nicht. Aber im Prinzip, wenn man von Karmelitinnen hört, auch männliche Karmeliten gibt es natürlich, die nicht ganz so zurückgezogen leben, aber die auch aus dieser Geistigkeit heraus leben. Wie gesagt, einen Karmel zu besuchen, das heißt, wirklich zu lernen, was Gebet bedeutet. Und das kann man dann für sich verwenden. Ja, das ist ein Riesenfehler, wenn man da so eine Trennlinie zieht. Da ist beschauliches Leben im Kloster und dann halt das Leben in der Welt. Es ist dasselbe Gebet, es ist dasselbe Christus, dem wir begegnen wollen. Es sind teilweise dieselben Probleme, mit denen die Schwestern zu kämpfen haben und so weiter. Aber sie machen es halt jeden Tag und haben natürlich schon mehr Erfahrung damit. Ja. Und natürlich das Gebet selbst ist das Wichtigste, das eine unglaubliche Wirkung hat auf die Welt, wenn viel gebetet wird. Ja. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich lange Zeit das gemacht habe. Da habe ich immer Briefe geschrieben an die beschaulichen Klöster, Karmelitinnen, aber auch andere, mit wichtigen Terminen. Und habe gesagt, bitte an diesen Tagen besonders beten. Und die Karmelitin in Meiling hat mich schon gesagt, ja, sie haben schon längst gewartet auf den Brief, wir kriegen keinen. nützen. Eine Tante von mir ist immer in einen Karmel gefahren, glaube ich war das, vor Hochzeiten, und hat gesagt, hat dort damals früher halt Speck und Eier mitgebracht und dann später eine kleine Geldspende, hat gesagt, könnt ihr beten, dass schönes Wetter ist. Mhm. Hat sie schon gemacht, war auch immer schönes Wetter. Und eines Tages kommt sie wieder bei einer Hochzeitvorbereitung und sagt das wieder, und die Schwester sagt, wissen Sie, ist nicht wichtiger, dass das eine gute Ehe wird, als das schönes Wetter ist. Hat meine Tante nichts dagegen sagen können. Es hat in Strömen geregnet bei der Hochzeit und die Ehe war super. Also gut. Einmal hat jemand gesagt, und damit kann ich schließen, eigentlich ist ein Karmel der Beweis für die Gegenwart Gottes. Das hat mich fasziniert bei unserem letzten Besuch. Da trifft man Schwestern, die also wirklich ihr ganzes Leben nichts mehr anderes machen, als dieses Kloster nicht zu verlassen, zu beten, sich mit geistigen Dingen zu beschäftigen, und dazwischen kochen sie halt was, wenn sie was essen müssen, und pflegen den Garten. Aber ihr Hauptberuf ist das Gebet. Und jetzt schaut man diese Schwestern an und denkt sich, das ist denen immer noch nicht langweilig geworden. Das ist wahnsinnig spannend. Die tauchen da immer tiefer ein und werden immer fröhlicher und immer glücklicher und strahlen da an. Die haben was gefunden, ja. Also jemand, der nicht glauben kann, dem geht das ganz gut, das einmal zu erleben, weil das kann man nicht über Jahrzehnte spielen oder sich einbilden. Ja, eben. Und das ist, glaube ich, die große Botschaft, die große Lehre für die ganze Kirche und eben für jeden Einzelnen von uns.